Gude und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio. Eure Fragen, unsere Antworten in der Mitte der Woche, nicht zum Start der Woche. Es ist Mittwoch, meine lieben Freunde. Fragen stellen könnt ihr immer am einfachsten im Calcio Berlin Community Tab. Und nein, wir werden euch keine Zeit sagen, wann der Post kommt. Es tut mir sehr, sehr leid, aber da sind wir zu unzuverlässig für. Wir haben auf jeden Fall heute wieder ein buntes Potpourri an Fragen. Mir gefällt es sehr, sehr gut, was da heute rumgekommen ist. Und wir gehen rein mit der Frage von Robert Atzler 315. Gute Nico, nachdem Alonso bei Leverkusen verlängert hat und ich euer Video zu ihm gesehen habe, unterhaltsam wie immer, bin ich auf den Gedanken gekommen, dass dahinter doch ein sehr langfristiger Plan steckt. Nicht nur, dass ich mir vorstellen kann, dass dadurch Spieler wie Wirtz oder Frimpong, aber auch Palacios bleiben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie weiter reifen, weiter an Alonso Ball gewöhnt werden und dann zusammen zu Real gehen. Was auch perfekt passt. ME, meine Elefanten. Im Mittelfeld sind irgendwann Kroos und Modric zu ersetzen. Warum nicht Wirtz, Palacios? Ebenso auf RV Carvajal. Warum nicht Frimpong? Und auch ein Tapsuba Kossounou als junge IV könnte nicht schaden. Gleichzeitig finden wir einen Bellingham, Vinicius Junior, einen Mbappe vor. Wahrscheinlich. Dazu ein paar Fragen. Was wäre das für ein krasses Team? Sehr krass. Ist es überhaupt möglich, dass ein Trainer auf so eine Art und Weise langfristig denkt? Alonso traue ich es zu, extrem clever, dazu gleich. Und wenn das alles schon feststeht im Hintergrund, kann dann überhaupt noch ein fairer Wettkampf auf dem Transfermarkt bestehen? Liebe Grüße aus der Stadt mit der längsten durchgehend bebauten und bewohnten Brücke in Europa. Das, meine lieben Freunde, ist die Krämerbrücke in Erfurt, oder? Bin mir relativ sicher. Okay, also, das wäre ein krasses Team. Klar. Klar wäre das ein krasses Team. Florian Wirtz soll ja inzwischen auch auf dem Radar von Real Madrid sein und es ist ja auch nur logisch, Real Madrid guckt sich immer nach den größten Juwelen im Weltfußball um und eine weitere Sache ist natürlich wichtig für einen Club wie Real Madrid, dass, dass der Spieler bei einem Verein spielt, wo man ihn realistisch loseisen kann. Warum sage ich das? Weil natürlich zum Beispiel Jamal Musiala auch ein Spieler ist, der super interessant wäre für Real. Aber Sie wissen natürlich, es wird deutlich einfacher sein, Florian Wirtz von Leverkusen loszueisen, als Musiala von den Bayern. So, kann ein Trainer auf so eine Art langfristig denken und planen? Denken ja, planen nein. Denn dass du, ich sag mal, wirklich so einen solchen Komplott schmiedest, der über, sagen wir, das muss er jetzt begonnen haben, ne? Vor einem halben Jahr, vor 3 Monaten, sagen wir, das seit Anfang dieses Jahres begonnen. Dann ist die Planung ja bis Sommer, dann noch eine Saison Leverkusen und dann Real Madrid. Ich glaube nicht, dass man bei Leverkusen Xabi Alonso erlauben würde, 4 Spieler von Leverkusen mitzunehmen. Bedeutet, man braucht noch mindestens ein Jahr länger für den Transfersommer. Das heißt, wir reden hier über 3,5, 4 Jahre Planung. Kann man so weit voraus planen, mit Sicherheit? Kann man da irgendwelche Sicherheiten haben? Auf gar keinen Fall. Kann es überhaupt noch einen fairen Wettkampf auf dem Transfermarkt geben? Nein, aber ist auch höchst illegal. Man darf keine Absprachen haben, man darf keine endgültige Absprache haben bis 6 Monate vor Vertragsende mit einem anderen Spieler, wenn es um ablösefreie Wechsel geht. Man kann natürlich sich ein bisschen unterhalten und es gibt immer Mittel, um sich zu einigen. Das hat der Fußball uns mehr als einmal gezeigt. Man kann natürlich sowas machen, dass man sagt, das hier ist kein offizielles Angebot, Florian Wirtz. Aber wenn wir dir im Sommer 25 theoretisch 20 Millionen Euro Nettogehalt bieten und ich spinne hier irgendwas zusammen und 40 Millionen Euro Handgeld, wäre das ein Vertrag, auf dem du uns heute mal die Hand geben würdest, dass du das cool fändest 2025? Sowas kann man natürlich machen. Aber dass man hier für 3,5 Jahre in die Zukunft plant mit 4, 5 Spielern und das im modernen Fußball nicht rauskommt, absolut, absolut unrealistisch. Und wie gesagt, du darfst es halt einfach nicht. Nein, es kann kein faires Wettbieten stattfinden auf dem Transfermarkt, aber ist auch einfach illegal. Und das heißt nicht, dass ich mir die Idee vom Robert nicht vorstellen kann. Ich glaube auch, dass Xabi Alonso nächste Station Real Madrid sein wird. Und ich glaube auch, dass Xabi Alonso zum Beispiel Florian Wirtz mitnehmen könnte. Ich glaube auch, dass Florian Wirtz bleiben wird jetzt noch, weil Xabi Alonso da ist. Alles fair enough. Ich glaube aber nicht, dass Xabi Alonso zu Real Madrid geht und einen Block an Leverkusen-Spielern mitnimmt, so wie du es ja aufgezählt hast, mit 3 oder 4 Namen und die alle jetzt schon Bescheid wissen und sagen, ja, wir gehen dann alle zusammen zu Real. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber man hat schon Kühe kotzen sehen oder wie auch immer das heißt, Pferde kotzen sehen, Kühe fliegen sehen, was auch immer. Baba Mama, Servus Nico. Wen hältst du bei der EM für einen sogenannten Geheimfavoriten und glaubst du wirklich, dass diese auch ins Finale kommen könnten? Oder ist die Kluft zwischen solchen und den europäischen Schwergewichten mittlerweile zu groß? Grüße aus der Stadt, von der man leider auf Wiesbaden blickt. Also, okay. Geheimfavoriten. Es ist wirklich inzwischen fast witzlos, Geheimfavoriten zu nennen. Denn ich finde, du hast es schon sehr, sehr gut, Christian, in deiner Frage formuliert. Nee, Moment, das ist die nächste Frage, sorry. Baba Mama. Du hast es nämlich schon ein bisschen inkludiert. Das, was man früher als Geheimfavoriten gesehen hat, waren ja Mannschaften, die nicht traditionell Fußball-Großmächte sind, wo aber eine goldene Generation am Start ist. Und die war dann gut genug, um eventuell mal um den Titel mitzuspielen. Jetzt ist es mal einfach so, dass Geheimfavoriten Titel gewonnen haben, ist in der Geschichte des Fußballs unglaublich selten passiert, auf internationaler Ebene. Und gerade in den letzten Jahrzehnten natürlich immer weniger und weniger. Kann man vielleicht Portugal sagen, kann man definitiv Griechenland sagen, aber Griechenland ist auch schon 20 Jahre her. 20 Jahre her dieses Jahr. Also das ist schon eine Ecke her. Der Fußball hat sich unglaublich entwickelt in dieser Zeit. Und wir haben schon ein paar Mal gesagt, im modernen Fußball wird der Zufall immer weiter ausgemerzt. Das gilt vor allem für Clubmannschaften, das gilt für Trainer wie Pep Guardiola. Aber ich glaube eben oder ich denke eben, dass das eben durchaus auch gilt für Nationalmannschaften. Und ich glaube, für eine Mannschaft, die man heute als Geheimfavorit nennen könnte, und die ersten beiden, die da einfielen, wenn keine Ahnung, Dänemark, aber vor allem Österreich. Ich finde, Österreich vom Kader her, das ist eine gute Bundesliga-Truppe und eine gute Bundesliga-Truppe ist definitiv ein Geheimfavorit bei einer EM. Aber der ist halt wirklich streng geheim. Weil, wie realistisch ist es, dass Österreich bei einem Turnier, und ich habe den Turnierbaum mir jetzt nicht mal angeschaut, aber um Europameister zu werden, die EM ist im Zweifel das bestbesetzte internationale Fußballturnier, was es so gibt. Und es ist halt nicht unrealistisch, dass du 3, 4, 5 Top-Mannschaften schlagen musst, um da hinzukommen. Oder sagen wir mal 3, ja? Österreich, Gruppe, EM. Gucken wir uns das nochmal an, wo die sind. Frankreich, Polen, Niederlande. So, hast schon mal 2 Giganten mit drin. Polen und die Niederlande. Nein. Und deshalb, ich würde Österreich als meinen persönlichen Geheimfavoriten nennen. Ich könnte mir vorstellen, dass die aus der Gruppe rauskommen. Vielleicht statt der Niederlande. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Österreich oder irgendein anderer Geheimfavorit eine realistische Chance auf den Titel hat. Ich bin der Überzeugung, dass dieser EM-Titel an eine der klassischen großen Fußballnationen gehen wird. Ich wünschte mir, dass es nicht so wäre. Es ist ja auch nur ein Take von mir. Aber ja, meine Vermutung ist, dass es für einen Geheimfavoriten wie Österreich auch in diesem Jahr nicht reichen wird. Und jetzt kommen wir langsam ins Eingemachte. Es kommen ein paar richtig saftige Fragen. Christian Ulrich mit der Frage, ist Kevin De Bruyne underrated? Finde persönlich, dass er einer der besten Mittelfeldspieler überhaupt ist und wollte eure Meinung dazu hören. Irgendjemand, der widerspricht, wenn wir hier sagen, Kevin De Bruyne ist einer der besten Mittelfeldspieler der Welt? Denke nicht. Irgendjemand, der widerspricht, wenn ich sage, Top 5 Spieler der Welt. Ja, ein paar Leute wollen widersprechen, aber wenige. Scheint Konsens zu sein für die meisten, dass Kevin De Bruyne ein Top 5 Spieler der Welt ist. Kann er dann underrated sein? Top 5 heißt ja absolute Weltklasse, einer der besten, die es gibt. Kann er dann underrated sein? Kevin De Bruyne ist der bestbezahlte Spieler der Premier League, der besten Liga der Welt. Bestbezahlte Spieler, Nummer 1. 8 Jahre in Serie Top 20 beim Ballon d'Or, 4-mal Top 10, 2-mal Top 5. Hätte er 2-mal noch höher landen können, vielleicht Top 3? Absolut richtig. Hätte er wahrscheinlich machen können. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand, der sich mit Fußball auskennt, Kevin De Bruyne nicht als Top 5 Spieler rankt oder mindestens Top 10. Demnach ist er nicht underrated. Aber er ist nicht geliebt. Und damit du eine Ikone wirst, eine von den ganz großen Legenden, einer dieser Namen, den eure Kinder hören werden oder einen dieser Namen, die ihr gehört habt, ohne dass ihr einen Spieler jemals habt spielen gesehen. Ihr wisst aber ganz genau, das ist einer der größten aller Zeiten. Kann De Bruyne das werden? Schon, ja. Aber ich glaube durchaus, dass es ihm eben nicht gut tut, dass er den Großteil seiner Karriere bei Manchester City verbringt. Und der Grund dafür ist, City hat natürlich auch Fans, keine Frage, aber City ist, glaube ich, wenn man, ich sag mal, Fußballfans unter 30 ausklammert. Also gerade nach oben guckt, und da müssen wir so realistisch sein, das sind dann immer noch die große Mehrzahl. Wenn man sagt 30 plus, für die allerwenigsten Fans in dem Alter ist City einer der Giganten, einer dieser großen, gigantischen Clubs, die Ehrfurcht einflößen, wenn man nur das Wappen sieht. Für jüngere Generationen kann es sein, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, könnte ich mir aber vorstellen, dass es vielen Leuten so geht. Und ich glaube, du brauchst eben diese Vereine und das, was damit einhergeht, und zwar, dass um diese Vereine Legenden gesponnen werden und Spieler dieser Vereine zu Legenden gemacht werden, weil die Spiele größer werden als das, was eigentlich auf dem Rasen nur passiert. Es werden Schlachten, es werden legendäre Finals, von denen sich Generationen von Fans noch erzählen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, oder ich glaube ehrlich gesagt, dass relativ sicher sogar, dass City das eben vielleicht noch nicht, aber definitiv nicht hat, Stand jetzt. Und damit du eben als dieser Typ gesehen wirst, glaube ich, gerade auch dann im großen Ganzen nach der Karriere, meine ich, brauchst du wahrscheinlich irgendwo das Wappen von, ja, Größenordnung, AC Mailand, Inter Mailand, aufwärts, endend bei Real Madrid. Und ich glaube, das hat ein Manchester City nicht. Vielleicht irre ich mich da auch. Und klar ist aber auch, für die endgültige Abrechnung ist bei Kevin De Bruyne ja noch viel zu früh. Und ich glaube, wenn alles gesagt und getan ist, dann wird Kevin De Bruyne als einer der besten Zehner der Fußballgeschichte gelten. Top 10, 10, sowas in die Richtung. Und ich glaube, dann ist er nicht underrated. AMH, Gude. Denkst du, dass die Rückkehr von Messi da zum BVB eine gute Entscheidung für den Verein ist, nachdem seine letzten Stationen ja doch gescheitert sind? Liebe Grüße von AMH07. Wir werden bestimmt noch eine Reaction machen über Sven Mislintat. Und ich glaube, dass Mislintat hat am längsten in seiner Karriere bei Borussia Dortmund gearbeitet. Mislintat hat sehr erfolgreich bei Borussia Dortmund gearbeitet. Er kennt den Verein, er kennt die Strukturen, er kennt das Drumherum. Ich glaube, dass es eine gute Sache ist. Man ist ja gerade noch dabei, seine Rolle auszuarbeiten. Und es scheint ja jetzt schon relativ sicher, dass Sven Mislintat nicht der mächtige Mann sein wird. Sondern es wird jemand über ihm geben. Es könnte Sebastian Kehl sein, wobei es da wohl ein bisschen Kritik gibt intern. Es könnte wohl auch Matthias Sammer sein. Wollen wir mal nicht kommentieren an der Stelle. Aber es wird wohl jemanden geben, der über Sven Mislintat steht. Und ich glaube, das ist richtig und wichtig dafür, dass Sven Mislintat gut arbeitet. Denn ich würde dem AMH in Teilen zustimmen. Die letzten Stationen, Arsenal, Stuttgart, Ajax. Ich würde sagen, Ajax ist gescheitert. Wobei ich da nicht sagen würde, dass er die Hauptschuld trägt, aber eine Teilschuld. Er hat Ajax in der Krise übernommen und hat die sicherlich nicht besser gemacht. Ist gescheitert, kann man nicht schönreden. Arsenal, glaube, da hat er viel gelernt, würde ich auch sagen, kann man durchaus als gescheitert bezeichnen. Stuttgart würde ich nicht als gescheitert bezeichnen. Generell würde ich sagen, dass er in Deutschland, das ist jetzt nur Dortmund und Stuttgart, eigentlich nie gescheitert ist. Wenn du dir überlegst, was der VfB heute für eine Mannschaft hat und wie erfolgreich die spielen, daran war es, wenn Mislintat schon immer noch absolut beteiligt am Aufbau dieser Mannschaft. Also und auch an der Finanzierung. Also daran, Spieler zu holen, die man dann teurer weiterverkaufen konnte. Sven Mislintat hat für 6 Millionen Sascha Kalajdzic geholt, hat Atakan Karasor für 800.000 geholt, hat Gregor Kobel für 7 Millionen geholt, Waldemar Anton für 4, Wataru Endo für 1,7, Pascal Stenzel für 1,3, Chris Führich 2,5, Enzo Milio 1,75, Ito hat er geliehen, da habe ich jetzt gerade die Ablöse nicht aufgeschrieben, aber was ich sagen will, ihr hört es schon, das ist ein elementarer Bestandteil der Achse, die beim VfB Stuttgart heute so erfolgreich ist und die ihren Marktwert ja auch durch die Bank extrem steigern konnte und dem Verein auch weiterhin Mehreinnahmen generieren werden. Und das ist ja einer der wichtigsten Dinge, die beim BVB gerade so ein bisschen drohen verloren zu gehen. Dass man diese Spieler hat, die man günstig holt und dann mit Gewinn weiterverkauft. Und da hat Sven Mislintat für mich in Deutschland extrem gute Arbeit geleistet und hat auch in meinen Augen wirklich elementaren Anteil am Erfolg des VfB Stuttgart. Na klar, da gehören dann auch andere dazu. Sebastian Hoeneß, ohne ihn, der ist der Architekt der ganzen Nummer. Aber eben auf dem Fundament, das Sven Mislintat eins gegossen hat. Und beim BVB hatte man in den letzten Jahren natürlich das Glück, Glück soll jetzt nicht so klingen, als wäre das nicht die gute Arbeit des BVB gewesen, aber man hatte die Situation, dass man immer wieder Sancho, Dembele, Haaland, Bellingham. Immer diesen einen herausragenden, überkrassen Typ, der dann sehr, sehr viel Geld wieder reinspült und das kann reinvestiert werden. Und das ist ja jetzt gerade nicht mehr der Fall. Wenn man jetzt gerade auf den BVB-Kader schaut, dann sucht man relativ vergebens nach Spielern, wo man jetzt sagen könnte, wo man realistisch jetzt sagen könnte, oh, innerhalb von kürzester Zeit wird dieser Marktwert so hoch gehen, dass wir ihn sehr, sehr bald gewinnbringend verkaufen können. Und ich glaube, dafür ist Sven Mislintat der richtige Mann. Und ich glaube, dass Sven Mislintat, wer sich Interviews mit ihm anhört, wer sich, es gibt ja diesen Podcast zum Beispiel, den wir schon ein paar Mal zitiert haben, wenn man mir dazu hört, ist das ganz klar ein cleverer Kerl. Und ich glaube, dass Sven Mislintat aus seinen Fehlern gelernt hat. Ich glaube, er hat gelernt, dass er nicht, dass es ihm auch gar nicht gut tut, der alleinige Zampano zu sein. Und deshalb glaube ich, wenn er bereit ist, ins zweite Glied zu gehen, und er wird ja trotzdem eine sehr einflussreiche Rolle beim BVB haben, und seine absoluten Stärken, Diamantenauge, auszuspielen, dann ist es ein Gewinn für den BVB. Und ich halte es von der Dortmunder Führung für eine gute Entscheidung, Sven Mislintat zurückzuholen. Das soziale Netzwerk mit der Frage. Servus Nico, ein kleines Talent, Quickfire. Tell oder Garnacho? Vom Talent her will ich mich gar nicht so unbedingt entscheiden, aber die Mentalität ist für mich ganz, ganz klar Mathis Tell. Garnacho wirkt mir manchmal sehr, sehr anstrengend, sage ich mal. Camavinga oder Petri? Petri ist natürlich der perfekte Mittelfeldspieler für diverse Systeme. Was mir Sorgen macht bei ihm, ist halt diese wiederkehrende Muskelverletzung da im Oberschenkel. Und Camavinga hat natürlich einen athletischen Vorteil und ist vielseitiger als Petri. Ich finde es super schwer. Wenn ich wüsste, dass Petri zuverlässig fit ist, würde ich ihn nehmen. Ich weiß es nicht. Deswegen nehme ich Camavinga. Und dabei ist mir aber bewusst, also in meinen Augen ist Petri aktuell trotzdem schon ein bisschen besser als Camavinga. Aber man muss sich entscheiden. Zaïre Emery oder Lamine Jamal? Ja, beides Riesentalente. Zaïre Emery, ja nicht umsonst schon Nationalspieler, aber dasselbe gilt für Lamine Jamal. Und ich habe Lamine Jamal irgendwann bei OneFootball noch gesagt, bei dem Jungen kaufe ich alle Aktien. Und das hat sich nicht geändert. Ich nehme Lamine Jamal. Ich glaube, der Junge wird big, big. Musiala oder Wirtz? Ich habe mich schon vor Jahren festgelegt, deswegen bleibe ich dabei. Musiala. Xavi Simmons oder Cole Palmer? Ich mag Cole Palmer sehr, sehr gerne, aber ich habe von Xavi Simmons mehr gesehen. Und ich finde, bei Xavi Simmons ist es phasenweise absurd, was der Junge macht und wie viel besser der ist als gestandene Bundesligaspieler. Und das im Alter von 20 oder so. Deshalb Xavi Simmons. Jeremy Doku oder Rasmus Højlund? Ich würde Rasmus Højlund nehmen, weil der Spielertyp für mich ein bisschen spannender ist. Aber ich halte Manchester United, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, für eins der schlechtesten Umfelder, in denen sich junge Spieler entwickeln können. Deshalb Jeremy Doku. Und dann haben wir noch Kobe Mainoo und Alexander Pavlovic. Und ich finde Pavlovic toll. Aber Kobe Mainoo, Alter. Kobe. Ich sage immer Kobe. Kobe. Die Eleganz in dem Alter, die Abgezocktheit, die Ruhe. Junge, Junge, Junge. Also, ich glaube, dass Pavlovic krass wird. Wirklich krass. Aber Kobe Mainoo könnte absoluter Worldbeater werden. Und deshalb ist es Kobe Mainoo. Und liebe Grüße aus der Schwarzwald-Metropole. Was ist das, Freiburg oder was? Ist das im Schwarzwald? Nein, jetzt sagt ihr wieder, nein, wir sind Badener. Oder auch nicht, lass mich in Ruhe. Ich verstehe schon, ich bin da nicht so gut drin. Was ist die Schwarzwald-Metropole jetzt, wie wir es wissen? Schwarzwald, größte Stadt. Karlsruhe. Ist Ruhe. Sorry, liebe Karlsruhe. Ich wusste das die ganze Zeit. Alien29Zero, aktuell beschäftigt Major Tom als Torhüter die deutsche Fanszene. Es gibt deutsche Fußballfans, die das sehr beschäftigt. Einige. Fanszene, weiß ich nicht. UEFA sagt aber, bei der EM müssen alle Teams die gleiche Torhymne, den gleichen Torjingle, ihren EM-Song haben. Für wie sinnvoll hältst du das? Das ist meiner Meinung nach nur dreiste Vermarktung des eigenen Produkts und hat keinen Sinn. Gruß nach Berlin aus der Stadt des Jugendstils. Oh, das ist sowas, wo meine Mutter auf jeden Fall enttäuscht wäre, dass ich das nicht weiß. Jugendstil. Bah. Stadt des Jugendstils. Aus dem Bauch raus. Entweder im Osten oder im Süden. Ich google mal. Ich leg mich mal fest und sage. Also erstmal muss ich. Nee, ich google noch nicht. Ich leg mich mal fest und sage. Scheiße. Bayreuth. Das ist absoluter Quatsch, Bayreuth, glaube ich. Stadt des Jugendstils. Leipzig! Fuck! Osten war richtig. Also, Genau, es geht um Major Tom, es geht um den EM-Jingle. Die EM-Hymne ist von einer Sängerin namens Leonie, glaube ich. Die ist ja fast die ärmste Sau, hat relativ viel Hate dafür bekommen, dass sie diesen EM-Jingle macht. Für sie dachte sie wahrscheinlich, Alter, überkrass, ich kann das Lied für die EM schreiben. Und alle werden es hören, ganz Europa hört es den ganzen Sommer lang. Ist ja auch so, aber genau wie Alien 29.0 sagt, es ist natürlich vor allem so, weil das von der UEFA so gewollt ist. Ja, es ist natürlich die Vermarktung dieses Produkts, das ist vollkommen richtig. Ich halte es auch für quatschig, ich halte es für absolut blödsinnig. Ich finde, es ist so eine Kleinigkeit zu sagen, wisst ihr was, jeder Verband kann sich die Torhymne aussuchen, solange die sich in irgendwelchen Rahmen bewegt, ja, keine Ahnung, dass da keine, was auch immer für Lieder dann gesungen werden. Aber das sollte doch nicht so schwer sein. Und es gibt jedem Fan, der nach Deutschland reist, um Spiele zu gucken, doch ein geiles Gefühl, keine Ahnung, Alter, wenn Belgien trifft und dann der belgische Hopsa-Sar da gespielt wird, ist doch traumhaft. Tulpen aus Amsterdam läuft, wenn die Niederlande trifft. Ich weiß, das war absolute Frechheit, das den Niederländern zuzuschieben. Und ich finde halt, es sagt halt so viel über den Verband aus, dass man jetzt sofort schottendicht und auf gar keinen Fall. Klar, die Verträge sind halt gemacht, da kommen sie nicht mehr raus, verstehe ich auch. Aber man würde sich einfach wünschen, auch so als Zeichen, dass man sagt, ja, wisst ihr was, die Fans sind uns dann eben wichtig, wenn es sein muss, die Penner. Hier habt ihr euren Major Tom. Aber die UEFA, und dasselbe gilt natürlich für FIFA-Weltmeisterschaften, keine Millimeter weniger, die sind durchvermarktet bis auf den letzten Millimeter und davon werden sie sich nicht abbringen lassen. Wie gesagt, da wird es Verträge geben, die in alle Richtungen wasserdicht sind und deshalb werden wir keinen Major Tom erleben. Ich finde es schade, ich finde, das wäre eine coole Möglichkeit gewesen für die UEFA, das Ding hier einmal ja, einmal zu zeigen, dass ihnen die Fans eben doch wichtig sind. Aber diese Chance hat man an der Stelle auf jeden Fall vertan. Ja, Moment, so. Nächste Frage kommt von Schildfrosch. Gude, was ist die schönste Erinnerung, die du mit Fußball grundsätzlich verbindest? Grüße, liebe Grüße aus Holland, liebe Grüße in die Niederlande. Das mache ich kurz, denn es ist keine, nicht unbedingt eine einzelne Erinnerung. Aber am Ende des Tages sind es immer die Momente, wo du mit guten Freunden, mit Leuten, die dir wichtig sind, Familie, wer auch immer, gemeinsam einen Erfolg feierst und nach dem Spiel noch ein paar Stunden mit diesen Personen verbringst. Das könnt ihr jetzt selber für euch ausfüllen. Das ist das Rahmenprogramm, das ich gebe. Das kann eine Auswärtsfahrt sein. Da ist es immer besonders geil, wenn man was Großes schafft, eine europäische Auswärtsfahrt und danach leicht angeschossen mit seinen Kumpels durch eine europäische Großstadt zu laufen und das Gefühl zu haben, wir haben gerade diese Stadt erobert, weil wir gewonnen haben. Ein unglaublich tolles Gefühl. Ich habe aber auch die allerbesten Erinnerungen an den WM-Sommer 2006, an Public Viewing, an danach mit Leuten durch die Straßen zu ziehen, zu feiern. Es sind immer diese Momente, wo das Spiel dir den Startschuss gibt für das, was danach noch kommt. Wo du ein tolles Spiel erlebst, einen großen emotionalen Moment hast und danach noch Zeit mit tollen Menschen hast. Es ist einfach dieser verbindende Faktor, den der Fußball bringt. Ich glaube, das sind für mich die wichtigsten und schönsten Momente, die es so gibt. So, Fischgart 87. Hi Nico. Wir hatten jetzt schon den internationalen Mount Rushmore und den für Deutschland. Wie sehe ein Eintracht Mount Rushmore auf? Grüße aus dem Niemandsland zwischen Hannover und Göttingen. Liebe Grüße. Jetzt gibt es einfach ein Problem. Es gibt das Problem, dass es bei der Eintracht in meinen Augen vier Namen gibt, die da drauf müssen. Da gibt es keine Diskussion. Vier Namen müssen drauf. Und deshalb mache ich einen Fünfer Mount Rushmore. Tja, stoppt mich, wenn ihr könnt. Also, einer, der immer drauf, der ganz klar drauf ist. Karl-Heinz Körbel, Charlie, der treue Charlie. 731 Pflichtspiele für Eintracht Frankfurt. Rekordspieler der Bundesliga, Rekordspieler von Eintracht Frankfurt, vierfacher Pokalsieger, UEFA-Cup-Sieger. Der Mann hat alles gewonnen, was die Eintracht zu gewinnen hatte, außer die Meisterschaft in den 50er Jahren. Ist drauf. Und für die Nächsten gilt fast dasselbe. Jürgen Grabowski. Was soll ich sagen? Jürgen Grabowski. Also 147 Tore, über 70 Vorlagen für die Eintracht. Eine der prägendsten Figuren in der Geschichte von Eintracht Frankfurt bis über seinen Tod hinaus. Jürgen Grabowski gehört auf den Eintracht Mount Rushmore. Bernd Nickel. 500 34 Spiele für Eintracht Frankfurt, 178 Tore, 35 Vorlagen. Auch er, eine unglaubliche, erfolgreiche Karriere bei der Eintracht. Und auch bei ihm, was soll ich sagen, führt für mich kein Weg dran vorbei. Und dasselbe gilt, ihr könnt es euch denken, für Bernd Hölzenbein. 212 Tore für die Eintracht, Rekordtorschütze. Die Jungs sind alle drauf. Das sind jetzt schon die vier Namen. Und jetzt brauchen wir aber noch einen fünften, denn die Phase 2018 bis 2022, mal gucken, vielleicht kommt noch was in den nächsten Jahren, ist eine oder die zweiterfolgreichste Phase in der Geschichte von Eintracht Frankfurt. Und wir brauchen einen Vertreter. Jetzt ist es so, Kevin Trapp war beim Pokalsieg nicht dabei. Sebastian Rode war auch nicht beim Pokalsieg dabei, ne? Genau. Das heißt, das sind schon mal zwei Kandidaten, die wegfallen. Alex Meyer, absolute Ikone, war beim Pokalsieg nicht im Kader und hat am Tag danach seine Karriere beendet. Schwierig, ihn hier reinzuheben. Timmy Chandler könnte man nehmen. Sportliche Wichtigkeit, allerdings so ein bisschen eine Sache. Und deshalb kommt mein Überraschungspick. 302 Einsätze für Eintracht Frankfurt. Pokalsieger, Europa-League-Sieger. Der Ewige? Nicht Ocker, der war nicht dabei. Makoto. Makoto Hasebe ist für mich inzwischen im höchsten Tier Eintracht-Legenden angekommen. Und ich finde, dass der Mann quasi selbst entscheiden darf, wie lange er Fußball spielt, zeigt seine Wertschätzung. Und mein Eintracht Frankfurt Mount Rushmore besteht aus Charlie Körbel, Jürgen Grabowski, Bernd Nickel, Bernd Hölzenbein und Makoto Hasebe. Benzo mit der nächsten Frage. Im Sommer kommt Iran Kunda aus Adelaide nach München in die Bundesliga. Hast du ihn schon spielen gesehen? Oder gibt es Scouting-Statistiken, die etwas über ihn aussagen? Denkst du, er hat realistische Chance auf Spielzeit, ähnlich wie ein Davis damals? Also solche Transfers sind natürlich erstmal schwer einzuschätzen. Und ich mache auch keinen Vorwurf, der damals gesagt hat, Alfonso Davis hat keine Chance in der Bundesliga. Der kann nichts außer schnell laufen. Ich habe mir Iran Kunda jetzt sehr genau angeschaut, zumindest das, was es bis jetzt von ihm zu sehen gibt. Und das Erste, was auffällt, ist absurde Athletik. Also wirklich absurd, elitär auf europäischem Top-Level. Jetzt schon. Ich habe nachgeschaut, der wurde in der A-League in dieser Saison mit 37,02 km/h gestoppt. 37,02 km/h, damit wäre er in dieser Saison der schnellste Spieler der Premier League, der Bundesliga, Ligue 1 und La Liga. Ja, er wäre der schnellste Spieler der Top 4, Top 5 Ligen Europas. Serie A, muss ich sagen, habe ich jetzt nicht gefunden, die Statistik. 37,02, damit wir uns mal ganz kurz richtig verstehen. Wie gesagt, Mbappé in dieser Saison nicht schneller gewesen. Alfonso Davis in dieser Saison nicht schneller gewesen. Alfonso Davis hat überhaupt nur einmal 37 km/h geknackt. Das stimmt nicht. Nicht nur einmal, er hat es ein paar Mal geknackt. Zuletzt gegen Inter in der Champions League. Kylian Mbappé, der höchstwahrscheinlich schnellste Fußballer aller Zeiten, hat die 38 geknackt. Zum Beispiel im WM-Finale 2002. 37,02 sind absolut elitäre Zahlen. Das ist ein Speed, der absurd ist. Und wenn man ihn heute spielen sieht, der ist mit Ball schneller als die allermeisten Verteidiger in der A-League. Es ist fast absurd, ihm zuzugucken. Ansonsten habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben. Ja, also erstmal ganz kurz, die Athletik ist unglaublich, auch die Balance, wie er sich durchsetzen kann. Aber das habe ich jetzt, glaube ich, genug betont. Sehr, sehr geradlinig vorm Tor, sucht seinen Abschluss immer lieber früher als später. Wenn er eine Lücke sieht, zieht er ab. Und wenn er abzieht, kommt das eben aus denselben Beinen, die auf 37 km/h beschleunigen. Der Junge knallt drauf, Alter. Die Abschlüsse sind, und ich tue mich da schwer, weil es ist jetzt nur die A-League, aber auf der anderen Seite denke ich halt auch, wenn ich das da sehe, oder was ich da sehe, ist ein Spieler, der unglaublich knallhart abzieht, unglaublich fest abschließt und dabei brutal platziert trifft. Und kombiniert, was stehen bleibt, ist eine sehr, sehr gute Schusstechnik. Der hat in der A-League schon zwei direkte Freistoßtore gemacht. Es sieht so aus, als wäre der Radius so 25 Meter, in dem der Junge gefährlich ist. In Interviews wirkt er extrem bescheiden, betont immer wieder, dass er noch viel zu lernen hat, dass er noch viele Schritte zu gehen hat. Und man muss sich auch vor Augen halten, dass Alfonso Davis, als er kam, und ich finde Kanada nach Deutschland, die A-League ist ein bisschen besser als die kanadische Liga, da gibt es keine Diskussion, wobei natürlich die Vancouver Whitecaps, ich weiß, in der MLS spielen. Also vielleicht vergleichbar. Man muss da natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Und Fonsi hat ja in seiner ersten Halbserie bei Bayern auch nur, ich glaube, 6 Einwechslungen bekommen. Aber, und ich will den Ball ganz flach halten, denn der Junge hat noch nie in Deutschland gespielt, der hat sich noch nicht eingelebt. Das ist alles eine Riesennummer für einen jungen Spieler. Das Gesamtpaket mit dieser Athletik, mit dieser Schusstechnik, mit dieser Balance, also es ist zumindest brutal spannend. Es ist mindestens brutal spannend, was dieser Junge mitbringt. Ich kann es euch nur empfehlen. Iran Kunda heißt der Mann. Man findet auf YouTube eigentlich relativ viel über ihn. Und also, ja, es ist einigermaßen absurd, ihm zuzugucken. Aber nochmal, der Transfer Australien-Bundesliga bei so einem jungen Spieler, da hängen ganz, ganz viele Faktoren dran, die nicht nur mit dem Rasen zu tun haben, also nicht nur mit dem Fußball an sich zu tun haben. Und da muss man abwarten und dem Jungen gegebenenfalls auch ein bisschen Zeit einräumen. Campino 4149 mit der vorletzten Frage. Hallöchen! Florian Wirtz und Jamal Musiala werden ja häufig verglichen. In welchen Bereichen siehst du Wirtz und in welchen Musiala vorne? Schöne Grüße aus der Stadt der Pferde. Das heißt Stadt der Pferde. Würdest du sagen, es ist eine Stadt, wo Pferde leben? Habt ihr einfach eine Stadt in Deutschland gemacht? Keiner hat es gemerkt, ihr seid alle Pferde. Bezahlen Steuern, benutzt Social Media, aber jeder ist ein Pferd. Weiß jetzt auch nicht, ob ich das glauben kann. Ich glaube, also zuallererst muss man sagen, glaube ich, damit wir uns hier richtig verstehen. Mit Jamal Musiala und Florian Wirtz gibt es zwei deutsche Talente, die, wenn ihre Entwicklung perfekt läuft, Ballon d'Or-Level-Spieler werden können. Und ich glaube, dass es Deutschland wahrscheinlich noch nie hatte, dass zwei Talente in so einem geringen Abstand alterstechnisch auf diesem Level durchbrechen. Wenn ich sage Ballon d'Or-Level, dann meine ich natürlich, dann gibt es natürlich noch viele, viele andere. Wir haben ja gerade eben einen Quickfire gehabt. Einige von den Jungs werden da auch ein Wörtchen mitreden. Das ist gar keine Frage. Aber die Jungs sind absolut legit. Florian Wirtz ist für mich der, klingt jetzt bescheuert, aber Florian Wirtz ist für mich der bisschen eher Mittelfeldspieler und Musiala eher der ein bisschen offensivere. Wie gesagt, es klingt bescheuert, weil ich weiß, dass Florian Wirtz kein Sechser ist oder kein klassischer Achter. Aber er hat eben so ein paar Qualitäten, die eher in dem Bereich liegen, zum Beispiel Passspiel. Florian Wirtz hat die bessere Übersicht, Florian Wirtz spielt die besseren Pässe, Florian Wirtz spielt die besseren langen Pässe, ist der bessere Flankengeber und Florian Wirtz hat mehr, strahlt mehr Gefahr aus der Distanz aus. Das sind ganz klar für mich die Bereiche, wo ich sage, da hat Wirtz die Nase vorn. In dieser Saison ist es natürlich auch so, dass er bei Leverkusen in einem Verein spielt, die den Ball unglaublich dominieren. Das heißt, wenn es um reine Volumen geht, sind die Statistiken kaum vergleichbar. Aber ja, da hat er ein bisschen die Nase vorn. Bei Musiala ist es die Physis, die Athletik. Für mich ist er schneller im Antritt. Ich bin mir nicht sicher, ob er in der Endgeschwindigkeit wirklich schneller ist, denn Florian Wirtz ja auch schon mit knapp 35 km/h unterwegs gewesen. Dieses Jahr, da geben sich nicht so richtig viel. Er ist im Dribbling ein klein wenig besser. Auch weil er einfach physisch ein bisschen stärker ist, ne? 1,84, hat ein bisschen mehr dran am Körper, kann der Gegner ein bisschen besser weghalten und ist, hat er diese, macht ja immer diesen kleinen Move, ich habe schon mal im Podcast erzählt, muss man mal drauf achten. Er ist sehr, sehr gut darin, mit das Bein so reinzustellen, den Verteidiger zum Stolpern zu bekommen und setzt sich deswegen auch sehr, sehr gut gegen größere Spieler durch. Außerdem ist er stärker darin oder besser darin, und das könnte auch an der Rolle liegen, in eigene Abschlusspositionen zu geraten. Ich würde nicht sagen, dass sein Abschluss per se besser ist. Da hat er in meinen Augen noch Verbesserungsbedarf und ich glaube, das weiß er auch. Aber er ist besser darin, in Abschlusspositionen zu geraten. Und ich würde sagen, auch das schwer vergleichbar, aber Musiala ist gegen den Ball im ersten Drittel des Gegners der etwas bessere Spieler, ist gut darin, Pässe abzufangen, Bälle zu erahnen. Aber da bewegen wir uns in einem Bereich, der schwierig ist, also der sehr marginal ist. Also zusammenfassend, Florian Wirtz ist für mich der Spieler, der die bessere Übersicht hat, der bessere Passspieler, der aus der Distanz mehr Gefahr ausstrahlen kann, der insgesamt vielleicht ein klein bisschen besseres Spielverständnis hat. Musiala hat die Nase vorne in Physis, Dribbling, offensiven Output und die Kombination von den beiden wird uns hoffentlich noch viel, viel Freude bereiten. Und dann kommt die Probably Not My Name mit der letzten Frage. Gute Nico, Butter unter Nutella oder nicht? Und ändert sich das bei frisch getoastetem Toastbrot? Butter, Nutella, nein, mache ich nicht.
Nein, das mache ich nie.
Und es ändert sich bei frisch getoastetem Toastbrot, weil wer das macht, dann die Butter da schmilzen lässt und dann Nutella drauf klebt und dann da diesen Fett-Schokoladen-Misch sich reindrückt, das ist in meinen Augen an der Grenze zu absolut widerlich. Das war's für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Was willst du noch sagen, Krügi?
Ich wollte sagen, was soll das denn heißen?
Isst du Nutella mit Butter?
Nicht geschmolzen, aber mit Butter.
Krügi ist also so ein Nutella-Butter-Mensch. Es war ja eigentlich klar. Macht's gut.